Haus 1. Wir machen Podcasts.
Willkommen zur Wochendämmerung vom 15. Mai 2026 mit einer skurrilen Nachricht.
Himmelfahrt.
Einem Update zu Ungarn.
Integration.
Einem Update zur Ukraine.
Fritten.
Einem Update zu Palantir.
KI im Studium.
Shamjaff mit einem Update zu Polen.
Dem Börsenticker.
Keinem Limerick der Woche.
Katrin Rönicke.
Und Holger Klein. Ich fange mit der skurrilen Nachricht an. Danke an LB, wer auch immer du bist, der uns bei Mastodon auf diese Nachricht aufmerksam gemacht hat. Und zwar, Darmwind kein Delikt, lesen wir bei WDR 2. Darmwinde, für alle, die dieses Wort nicht benutzen, sind Fürze und sind einem Gericht zufolge nicht strafbar, zumindest nicht in Österreich. Ist ja schon mal gut.
Ja, also ich habe da aber schon ganz andere Sachen erlebt, für die ich gerne jemanden zur Rechenschaft ziehen würde. Also
was ist passiert? Es war am 12. Dezember in Wien, als ein Jurist neben einem Zigarettenautomaten stand und einen Pups von sich gegeben hat oder, wie es in der Polizeiakte später stehen wird, einen lauten Darmwind entweichen ließ. So. Und er stand halt nicht nur neben einem Zigarettenautomaten, sondern auch neben zwei Polizisten und die fanden es nicht witzig. Im Gegenteil, die fanden, man müsste den Mann jetzt mal bestrafen. Denn, so war das Argument, dieser furzende Jurist, der habe durch das Entlassen eines Darmwinds in Gegenwart eines uniformierten Einsatzbeamten den öffentlichen Anstand verletzt. So, und nicht nur das, weil der Jurist das dann irgendwie albern fand und das dann auch in einem Telefonat mit irgendjemand anderem, einer Drittperson, wo er auch erzählt hat und gelacht hat, hat dann einer der Polizisten die Personalien verlangt, so zeigen Sie mal Ihren Ausweis, ne? Und dann hat der Jurist scherzhaft gefragt, ob er jetzt tatsächlich zwei Anzeigen bekommen würde, eine fürs Furzen und eine fürs Lachen. Und da hat der Polizist mit Ja geantwortet. So.
Sittlichkeitsverbrechen sind das.
Und das Ganze ist dann vor Gericht gelandet, eben einmal wegen Verletzung des öffentlichen Anstands und einmal, weil angeblich eine rechtmäßig geführte Amtshandlung ins Lächerliche gezogen worden sei. Und das Gericht hat jetzt das einzig Richtige getan und hat die Strafen gekippt, weil, Entschuldigung, also es ist halt...
Naja, in Österreich hätte ich mir auch einen anderen Ausgang vorstellen können.
Ja, echt, sind die da so?
Ich weiß nicht, die sind ja komisch in Österreich. Ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist.
Ja, ist mir schon aufgefallen, das weiß ich schon, aber so komisch. Naja, Gerichte in Österreich anscheinend noch einigermaßen stabil.
Gestern am Donnerstag war Christi Himmelfahrt und habe ich mir gedacht, immer wenn sowas ist, letztlich gucke ich ja immer mal, was wird denn da eigentlich gefeiert, weil wissen ja die wenigsten, was da gefeiert wird. Also klar, die Herren wissen, was da gefeiert wird, da wird der Tag des Bollerwagens gefeiert, wo sie dann alle grölend und saufend um die Häuser ziehen und man danach wieder drei Tage lang oder länger nicht mit dem Fahrrad durch die Stadt fahren kann, weil alles voller Scherben liegt. Aber das meinte ich nicht, sondern ich meinte das christliche Fest. Also, Himmelfahrt kam daher. Also Jesus und seine Jünger, die waren ja öfter auf dem Ölberg, so zum Beten. Ne? Heute liegt der Ölberg im sogenannten Westjordanland, östlich von Jerusalem. Früher standen da Olivenbäume rum, darum heißt das Ding Ölberg. Jetzt waren die gerade auf dem Ölberg jedenfalls und haben da so 40 Tage lang rumgehangen, nachdem Jesus nach der Kreuzigung wieder auferstanden war. Was Ostern passiert ist, darum ist Pfingsten immer 40 Tage nach Ostern. Und Jesus hat ihnen alles Mögliche erzählt, so Reich Gottes, was Jesus halt so erzählt hat, wenn der Tag lang war. Und am Ende hat er denen dann gesagt, die sollen mal in Jerusalem bleiben, weil ne, demnächst wird alles gut. Dann haben die Jünger gefragt, so ja, bringst du dann alles wieder in Ordnung hier? Und dann hat er halt gesagt, nee, also ob hier alles in Ordnung kommt oder so, das ist ja nicht mein Brit. Das klingt dann in der Bibel, Apostel 1,7, nach Lutherbibel klingt es so. Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Das richtet alleine Gott. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Welt. Als plötzlich, Apostel 1,9, und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, weg von ihren Augen, Himmelfahrt. Und es geht weiter. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Ja, und seitdem warten sie halt drauf. Zwischendurch ist dann aber tatsächlich noch der Heilige Geist in die Jünger gefahren. Das war 10 Tage nach Himmelfahrt und damit haben sie angefangen, das Evangelium zu verbreiten. Und darum ist Himmelfahrt, ideell gesehen, das Gründungsdatum der Kirche. Ostern ist übrigens immer am ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Das wiederum geht darauf zurück, dass die Christen den ganzen Kram ja nicht erfunden, sondern auch bloß irgendwo anders geklaut haben. In diesem Fall jetzt bei den Juden, weil Kreuzigung war an Pessach. Und das hat dazu oder hätte oder würde dazu führen, dass Ostern an jedem beliebigen Wochentag hätte sein können. Die wollten das aber sonntags haben. Ja, dann haben sie sich ein paar Jahrhunderte gekloppt. Und dann auf dem Konzil von Nicäa, das ist das große Bischofstreffen, ein sehr wichtiges Datum, 325 nach Christus, haben sie die heutigen Daten festgelegt, also wann jetzt Ostern ist und darum dann halt auch Himmelfahrt und Pfingsten. Konzil von Nicäa ist aus dem Grund vor allen Dingen auch interessant, weil sie da festgelegt haben oder gehabt haben, oder also, ne, dass Jesus dasselbe ist wie Gott. Ne, weil das war die 300 Jahre vorher nicht ganz so klar, wie das heute ist. Es gibt heute auch noch einige christliche Gruppen, die das nicht so sehen, was aber eine ganz andere Geschichte ist. Also seit 325, Konzil von Nicäa, wissen wir, wann Ostern ist, darum wissen wir, wann Himmelfahrt ist, darum wissen wir, wann Pfingsten ist und wir wissen, dass Jesus und Gott ein und dasselbe sind.
Gut zu wissen, würde ich sagen.
Ich finde sowas immer interessant, weil letztendlich, auch wenn wir immer so tun, als hätten wir mit diesem ganzen Christenklimbim ja gar nichts mehr am Hut, also wir sind das christliche Abendland und das sind wir halt nicht umsonst. Ne? Also es ist so viel von dieser 2000 Jahre alten Tradition, ob man die jetzt gut oder schlecht finden mag, so viel in unserem Alltag davon zu sehen, zu spüren, wie unsere Städte gebaut sind, wie einige, wenn nicht viele Gesetze gemacht sind, also weltliche Gesetze. Da finde ich es immer ganz interessant, gelegentlich mal nachzugucken, was feiern diese Leute da eigentlich?
Ich habe ein Update zu Ungarn dabei. Wir waren ja vor der Wahl in Ungarn alle ganz, ganz vorsichtig. Kann man von Peter Modja erwarten, dass er besser sein wird als Orbán? Er ist ja auch konservativ. Er kam ja auch von Fidesz, also Orbáns Partei. Und da gab es viele Warnungen. Jetzt seid mal alle nicht so enthusiastisch. Erwartet man nicht zu viel. Vielleicht ist er genauso scheiße. Und deswegen gucke ich immer mal wieder, was passiert denn nun wirklich? Und ich glaube, nach und nach ergibt sich so ein Bild. Und wir haben jetzt eine Woche nachdem, oder nicht ganz eine Woche nachdem, am 9. Mai Peter Modja tatsächlich Ministerpräsident von Ungarn geworden ist. Und trotzdem kann man, auch wenn es noch nicht mal eine Woche ist, glaube ich, schon sehen, dass er Weichen stellt und Zeichen setzt. Einmal in Richtung Europa. Also er hat gleich am Montag ein Veto zurückgenommen, was die EU davon abgehalten hat, also oder wo Ungarn durch sein Veto die EU davon abgehalten hat, israelische Siedler zu sanktionieren, die ja in der Westbank teilweise echt komplett durchdrehen. Vermutlich, weil Orbán und Netanyahu Best Buddies waren. Also die haben sie ja super gut verstanden, so von Autokrat zu Autokrat. In Ungarn selbst hat man jetzt gesehen, wie er Monopole entmachtet oder es gab dann auch so einen Typen, der sich selbst entmachtet hat und gesagt hat, so nee, ich gebe jetzt mal all meine Informationskanäle, die ich bisher für Propaganda für Orbán genutzt habe, direkt zurück. Könnt ihr haben, hier macht was Schönes damit. Wahrscheinlich ist es schon relativ beeindruckend, wenn einer mit 2/3 Mehrheit im Parlament sitzt und relativ viel Macht dadurch natürlich auch hat. Andere verlassen lieber gleich das Land, um sich vielleicht auch ein bisschen vor der Strafverfolgung wegzuducken, denn die wird jetzt auch kommen. Letztendlich ist Korruption und ist auch Untreue in Ungarn genauso strafbar wie in anderen Ländern. Auch es hat halt nur keiner verfolgt. So. Ja. Und wichtig finde ich auch den Ton. Ich finde, man merkt das auch gerade ganz gut an unserer eigenen Regierung, dass der Ton wichtig ist. Also wie spricht man mit den Leuten? Was sagt man denen? Macht man denen Angst oder macht man denen Mut? Und da hat Modja zugesichert, dass im neuen Ungarn, wie er das nennt, liberale Ansichten und liberale Anliegen keine Angst vor Einschüchterung haben müssen, sondern einfach ja genauso willkommen sind wie Konservative oder sonst irgendwas. Und das ist der Ton. Und dann das andere sind auch Symbolbilder. Das fand ich eigentlich besonders bewegend, beeindruckend diese Woche, weil man kennt das, ne, wenn man so im Wahlkampf durchs Land reist, da macht man auch viele Versprechungen. Also ich kenne das nicht, weil ich habe noch nie irgendwie krass für irgendwas kandidiert, aber so ist das halt häufig. Kinder werden umarmt und Bilder mit, weiß ich nicht, irgendwelchen behinderten Menschen gemacht, denen man dann helfen will und so weiter. Und Peter Modja ist tatsächlich, hat in einem Dorf einen Chor von Kindern getroffen. Das sind alles Roma-Kinder, also die ja auch bei uns immer noch sehr stark diskriminiert werden, Sinti und Roma. Aber in Ungarn ist es noch viel, viel krasser gewesen, vor allem auch unter der Orbán-Regierung. Und denen hat er versprochen, dass wenn er gewählt wird, dann dürfen sie im Parlament singen. Und tatsächlich haben sie das gemacht am Wochenende. Und haben, also hat ein Roma-Chor in Ungarn im Parlament ein Lied gesungen. Und das finde ich schon auch ein starkes Symbol. Also das hat mich, muss ich sagen, bisher so mit am meisten berührt, weil das tatsächlich unter Orbán absolut unvorstellbar gewesen wäre.
Ja, das sieht alles sehr, sehr gut aus. Aber ich denke mal so, naja, das ist so frisch. Also
ja, klar.
Wer weiß, wer ihm da noch alles Steine in den Weg legen wird unterwegs. Also weil das ist ja letztendlich ist ja der halbe Staatsapparat durchseucht von Orbáns Leuten. Also ich.
Oder umso mehr kann er Unterstützung gebrauchen, gerade auch aus Europa und ein bisschen Ermunterung. So ist es gut, so machst du es richtig, das ist toll.
Ja, aber ich tue mich da echt schwer. Also ich kann noch nicht in Jubel ausbrechen irgendwie. Also es ist super, wie er es macht und was da gerade passiert. Klar. Aber
ich sage ja Bild für Bild.
Ob das am Ende so funktioniert, wie ich das gerne hätte, ich bin nicht sicher.
Wir werden sehen. To be continued, wie Scham immer so schön sagt.
Man neigt ja gerne zu, also vor allen Dingen ich neige gerne dazu, Politiker auf das zu reduzieren, was die so schlagzeilenträchtig von sich geben. Und da gibt es so eine Figur, an der habe ich mich gerne abgearbeitet, auch in den letzten Jahren, und das wäre Sigmar Gabriel von der SPD. Der ist in den letzten Jahren halt hauptsächlich dadurch aufgefallen, in irgendwelchen gedruckten Interviews Dinge gesagt zu haben, die ich persönlich für wirklich groben Unfug gehalten habe. Und letztlich habe ich deshalb auch Gabriel für groben Unfug gehalten. Jetzt saß ich gestern im Auto und habe ein längeres Interview im Deutschlandfunk Kultur mit dem gehört und habe gedacht, ach guck, das ist ja ein Mensch. Mhm.
Ja gut.
Also man mag nicht mit allem übereinstimmen, was er sagt. Man mag ihn mögen oder mag ihn nicht mögen. Wie auch immer, ich konnte ihm sehr, sehr gut zuhören. Darum tue ich den Link zu dieser Sendung in die Shownotes. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, es gab diese Woche eine Schlagzeile, die ich fast ignoriert habe. Und die lautet, Koalition einigt sich auf Kürzungen bei Integrationskursen. Mhm. Ab 1.6. wollen sie die Mittel drastisch kürzen, von 1,3 Milliarden auf 600 Millionen. Asylbewerber und Leute, die nur eine Duldung haben, sollen keinen grundsätzlichen Anspruch mehr auf diese staatlich finanzierten Kurse haben. Die sollen bloß sogenannte Erstorientierungskurse bekommen. Die sind dann wesentlich kürzer und sollen nur einfache Deutschkenntnisse und, Zitat, praktische Alltagshilfe für das Leben in Deutschland vermitteln. Also sagen Sie bitte Danke, lassen Sie die Leute erst aus der Bahn aussteigen, bevor sie einsteigen. Wahrscheinlich reicht das denen dann schon. Das finde ich allein schon deshalb blöde, weil das nicht mehr der Versuch ist, so die sogenannten versteckten Potenziale zu heben. Ne? Weil ich denke halt immer noch, und sage ich ja seit vielen Jahren, bringt einfach allen Leuten hinreichend Deutsch bei, bringt ihnen bei, wie das Land funktioniert, drückt ihnen einen Besen oder eine Schaufel in der Hand und dann guckt ihr mal, inwieweit diese Leute in den Arbeitsmarkt aufgenommen werden können. Weil wir werden in Zukunft jeden und jede brauchen.
Ja.
Und da wird uns auch KI nicht raushelfen aus diesem demografischen Problem, weil KI vernichtet punktuell Jobs. Was da aber tatsächlich passieren wird, ist, diese Jobs werden bloß verlagert, die werden nicht ersetzt, das wird ein Strukturwandel sein und KI wird vor allen Dingen in den arbeitsintensiven Jobs, Pflege, Gastro, dieser ganze Kram, da wird KI überhaupt gar nichts nutzen. Mhm. Ja, auch wenn sie jetzt alle, oh ja, die Pflegeroboter und so, ja sicher. Also die haben es ja noch nicht mal geschafft, eine automatische Waschanlage für Menschen zu bauen bisher. Da glaube ich nicht an Pflegeroboter. Wer dazu ein bisschen mehr lesen will, ich habe einen Aufsatz gefunden, den verlinke ich in den Shownotes. Der kommt von drei Leuten im Wirtschaftsdienst, ist ja veröffentlicht worden. Die drei Leute sollten sich auskennen, weil die sind vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. und Lehren an der HU Berlin, der Uni Bamberg und der Uni Regensburg. Jedenfalls, wie ich dieses Interview mit Gabriel höre, beklagte sich darüber, dass die Interviewerin sein Leben zu stark auf die Politik verkürzen würde. Schließlich hätte er auch noch andere Dinge gemacht, Konzerte organisiert und so. Also wirklich ein interessanter Typ eigentlich. Unter anderem, sagt er, hat er auch Deutsch für Ausländer unterrichtet. Und wie er darüber redet, bezieht er sich noch nicht mal auf die Kürzungen, die diese Regierung jetzt machen will, sondern auf den Ist-Zustand, also auf das, was wir jetzt haben, woraus gekürzt werden soll.
Nee, aber ich fand zum Beispiel meine Erfahrung als Lehrer für Deutsch für Ausländer eine ziemlich wichtige Erfahrung. Wenn ich heute sehe, wie kurz diese Deutschkurse sind, dann kann ich nur sagen, na klar, können die kein Deutsch hinterher. Wir hatten 9 Monate, 5 Tage in der Woche, 7 Stunden Deutschunterricht. Natürlich nicht nur mit Deutsch an der Tafel, sondern auch Deutsch beim Basketballspiel, beim Einkaufen gehen und so. Aber das, dann konnten die Deutsch. Ich treffe die heute noch, das sind ja alles Rentner heute. Und mit einer Durchmischung von jesidischem Kind, das nah am Analphabetismus ist, bis polnischen Fachabitur in einer Klasse. Das war für mich eine ganz wichtige Erfahrung, ja.
Das erzählt er so nebenbei, dass es darum geht, was für ihn eine wichtige Erfahrung ist. Fand ich ganz, ganz interessant und wollte das deswegen mal mitgebracht haben. Ist also nicht so, als würden wir es derzeit richtig machen und die Regierung macht es kaputt.
Ja.
Das ist längst kaputt.
Ja, trotzdem. Ja, sie macht es noch kaputt her.
Ja,
gut,
das ist
ja
nun deren Job.
Genau,
ne? Genau, das, deswegen sind sie ja angetreten, dafür sind sie auch gewählt worden. Also schönes Gespräch mit Gabriel. Eigentlich ist es ein Hörtipp. Wirklich ein schönes Gespräch. Also die zweite Hälfte zumindest ist ein schönes Gespräch. Die erste Hälfte habe ich noch nicht hören können, weil ich zu spät eingeschaltet hatte. Da freue ich mich jedenfalls drauf, es gleich zu hören, wenn die Sendung vorbei ist.
Ja, hast du was zum drauf freuen. Ich habe ein Update zur Ukraine mit. Es war so kurz ein bisschen der Anwärter für die skurrile Nachricht, muss ich sagen, weil der Guardian geschrieben hat, I think that the matter is coming to an end, hätte Putin gesagt, und zwar über den Ukraine-Krieg. Und er sei bereit, neue Sicherheitsgarantien für Europa zu verhandeln, aber dass er als Verhandlungspartner bitteschön den ehemaligen deutschen Kanzler Gerhard Schröder bevorzugen würde. Und Gerhard Schröder, ich finde das einen sehr skurrilen Vorschlag. Mehr finde ich das aber auch nicht. Ne?
Verarschen kann ich mich auch selbst, war das, was ich als erstes gedacht habe, als ich es gelesen habe.
Es wurde sich dann aber doch ganz schön viel darüber aufgespult. Deutsche Medien haben es aufgegriffen. Die SPD hat intern teilweise ernsthaft darüber diskutiert. Ja, ich finde es eigentlich keine schlechte Idee. Ich finde es eine schlechte Idee. Was deutsche Medien wieder aufgegriffen haben. Und irgendwie gab es dann so eine Notwendigkeit, dass Leute wie Vassili Golod, der fürs ZDF eben ganz viel zur Ukraine berichtet, sagen musste, Leute, hört doch mal auf. So, Zitat. Wenn Putin wirklich wollte, dass sich Russlands Krieg dem Ende zuneigt, könnte er entsprechend handeln. Mit einer bedingungslosen Waffenruhe statt Nebensätzen auf einer Pressekonferenz. Und soweit so typisch russische Ablenkung, könnte man jetzt sagen. Aber so ein ganz kleines bisschen, aber wirklich nur ein kleines bisschen, würde ich Vassili widersprechen, dass damit alles gesagt sei, was er später noch gesagt hat, damit das alles dazu gesagt. Weil ich hatte ja letzte Woche auch schon als gute Nachricht, Donald Trump bemerkt es, und das wird wirklich was heißen, russische Militärblogger bemerken es und westliche ExpertInnen sowieso, das Blatt wendet sich halt gerade. Die Ukraine hat ein Stück weit die Oberhand zurückgewonnen und Russland, und dazu gab es auch diese Woche wieder neue Nachrichten, steht eigentlich gar nicht so gut da in diesem Krieg. Und meine Beobachtung ist ja schon länger immer dann, wenn Putin, also wenn das russische Militär eigentlich so ein bisschen verzweifelt ist, wenn es so scheint, dass sie schwächeln, dann schießen die halt besonders hart. Das ist wirklich schon, das geht jetzt 4 Jahre, dieser Krieg. Etwas, was ich schon öfters beobachtet habe. Und deswegen passt für mich diese Aussage von Putin am Wochenende und dieser extrem brutale Angriff, den die Ukraine diese Woche durch Russland erlebt hat, irgendwie ganz gut zusammen. Also da hatte auch Vassili Golod geschrieben, das ist schon ein bisschen älter, dass in Kiew mindestens 3 Menschen getötet wurden, weitere verletzt, weil seit Mittwoch Russland nach ukrainischen Angaben mit über 1500 Drohnen und Dutzenden Raketen angegriffen hat. Dazu gibt es ein Update, Denis Trubetskoy hat heute Morgen dazu geschrieben, die Sucharbeiten in Kiew sind zu Ende, 24 Menschen, darunter 3 Kinder, sind beim russischen Angriff ums Leben gekommen, 48 wurden verletzt. In der Hauptstadt ist heute, also am heutigen Freitag, wo wir aufnehmen, Trauertag. So.
Das heißt, der lässt Feuer regnen, während wir uns über einen vollkommen schwachsinnigen Nebensatz die Köpfe heiß reden.
Ich weiß nicht. Ich würde halt einfach das nur als weiteres Signal sehen, weil dieser Terror, der das ist und so furchtbar das ist, ist halt pure Gewalt. Und mit Hannah Arendt gedacht, ist Gewalt immer dann besonders brutal, wenn Leute keine Macht haben. Und ich glaube, dass Putins Macht wirklich schwindet. Also seine Allianzen brechen nach und nach weg. Da ist der Südkaukasus, der nicht mehr so ganz an seiner Seite steht. Unterstützer distanzieren sich immer deutlicher. Also auch diese kremlfreundlichen Blogger und Kommentatoren auch teilweise im Fernsehen. Und sein größter Trumpf, den er letztes Jahr noch hatte, 2025, war ja sein größter Trumpf Donald Trump. Ja? Ja. Der bewundert jetzt öffentlich den ukrainischen Präsidenten.
Stimmt, ja.
Und dann die Militärparade war ja am 9. Mai, also letzten Samstag in Russland, eigentlich immer ein Riesending, dazu da einfach zu zeigen, wie groß man ist, wie stark man ist, wie toll man ist. Und letztendlich war das ein kleines Parädchen, bei dem sich Russland überhaupt nicht getraut hat, irgendwie viel zu zeigen, weil man Angst gehabt hat, die Ukraine könnte ja angreifen.
Hast du eigentlich Fotos davon gesehen? Ich habe irgendwie... Nee. Oder? Ich habe irgendwie den Eindruck, irgendwie gab es bestimmt irgendwo, aber die sind nicht an mir vorbeigeflogen und zugegeben, ich habe auch jetzt nicht aktiv danach gesucht. Ich hätte mich gefreut, irgendwas was zu sehen, so einen leeren Platz mit einem Soldaten, der salutiert oder so.
So, und wenn man das so zusammennimmt, die Wirtschaft schrumpft, die Fortschritte an der Front sind nicht nur gering, sondern im April haben sie zum ersten Mal wieder mehr Gelände verloren als gewonnen. Die Opferzahlen übersteigen die Zahl derjenigen, die sie neu rekrutieren können. Es gab die Internetsperren, hatte ich ja auch schon erzählt. Also tatsächlich ist seit April überhaupt kein Telegram mehr in Russland benutzbar. Also alles zusammengenommen, muss man sagen, sieht es halt nicht gut aus. Und deswegen fand ich das ganz, ganz spannend. Das hatte auch Isolde Rudorfer bei den Krautreportern aufgegriffen, die ja letztes Jahr bei uns auch zu Gast war wegen ihres Newsletters Die Welt ist ein Dorf und die immer wieder auch in die Ukraine schaut. Und die das auch alles ein bisschen zusammennimmt und eben sagt, so naja, also diese Militärparade, wo gar keine Panzer fuhren, wo Selenskyj auch noch einen Scherz gemacht hat und gesagt hat, er hat die Erlaubnis für eine Parade in Moskau unterschrieben. Ja, also auch das nochmal so ein Seitenhieb. Ich glaube schon, dass es am Ende gerade so ist, dass sich der Wind dreht sozusagen, dass sich die Oberhand tatsächlich eher auf ukrainischer Seite befindet und dass deswegen Russland nochmal besonders brutal zu demonstrieren versucht, dass sie stark sind.
Ich habe auch kürzlich in den Russland-Analysen noch gelesen, dass Russlands Einfluss in Afrika auch langsam zu sinken begönne. Wir sind der Konjunktiv von beginnen. Naja, sinken würde. Aber da weiß ich nicht. Es ist tatsächlich nur als Überschrift irgendwie bei mir hängen geblieben. Also ich habe mich da nicht weiter reingearbeitet.
Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass die Ukraine ja auch immer tiefer in Russland Ölraffinerien angreift und andere Infrastrukturen und die russische Wirtschaft dadurch zusätzlich geschwächt wird und die Ukraine einfach tatsächlich eine richtige Drohnen- und zunehmend auch Raketenmacht geworden ist. Und dazu habe ich ein wunderschönes Interview mit Thomas Wiegold gefunden, das Marietta Slomka tatsächlich im Heute-Journal mit ihm geführt hat. Die führt ja immer super Interviews, diesmal eben mit Thomas Wiegold. Mit dem hattest du ja auch schon mal gesprochen und den kann man immer sehr gut hören in dem Podcast Sicherheitshalber. Jedenfalls hatte Thomas Wiegold, und das hatte ich auch auf Blue Sky geteilt, einen schönen Kommentar zu der Beziehung zwischen Deutschland und der Ukraine geschrieben, wo er sagte, es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass Deutschland in der Ukraine Hilfe bei der Entwicklung weitreichender Waffen sucht, nachdem Deutschland der Ukraine das weitreichende Waffensystem Taurus verweigert hat. So, und in dem Interview erklärt er die Lage noch ein bisschen ausführlicher. Das lief beim Heute-Journal letzten Dienstag.
Die Politik hat lange darüber geredet, ist es verantwortbar, der Ukraine Waffen an die Hand zu geben, mit der sie weit nach Russland hineinwirken kann. Jetzt kann sie es mit ihren eigenen Waffen. Und die Europäer stellen fest, sie selber haben diese Waffen gar nicht entwickelt.
Und eine Eskalationsgefahr befürchtet man dann anscheinend in Europa auch nicht mehr oder in Deutschland, wenn man jetzt sogar so Joint Ventures dazu entwickelt.
Nein, die Wahrnehmung hat sich ja verändert. Die Europäer haben schon vor geraumer Zeit beschlossen, sie wollen selber eigene weitreichende Waffen haben und haben als Übergangslösung darauf gesetzt, dass die USA Tomahawk-Marschflugkörper in Deutschland zum Beispiel stationieren, aber auch an die Europäer verkaufen. Jetzt wird wahrscheinlich beides erstmal nicht passieren. Nicht nur, weil es Ärger zwischen Trump und den Europäern oder Trump und Deutschland gibt, sondern weil die Amerikaner sagen, wir brauchen das selber. Und das erhöht den Druck auf die Europäer, die ohnehin geplante Entwicklung jetzt aber deutlich zu beschleunigen.
Ja, die Amis fallen aus. Das heißt, wir müssen uns irgendwie umorientieren. Und dabei kommt dann halt die Ukraine ins Spiel.
Die Ukrainer haben weitreichende Waffen. Das beweisen sie in letzter Zeit andauernd. Sie treffen russische Ziele über 1000 Kilometer von ihrer eigenen Grenze entfernt. Das sind teilweise Drohnen, die deutlich weniger Nutzlast, also weniger Sprengstoff auch tragen, als ein Marschflugkörper. Ein Tomahawk hat etwa 450 Kilo Gefechtskopf. Diese Drohnen tragen etwas über 100 Kilo. Aber es wirkt, es lässt sich einsetzen. Und die Ukrainer arbeiten oder haben entwickelt, sagen sie, die Flamingo, einen eigenen weitreichenden Marschflugkörper. Ob der so funktioniert wie geplant, das weiß man noch nicht. Aber sie sind technisch weiter als die Europäer im Westen.
Ich muss sagen, ich habe das mit sehr viel Genugtuung gehört, das Ganze.
Ja, auch weil das auch einfach mal nochmal so ein Tritt vor unser Schienenbein, weil wir immer so arrogant sind, ne? Weil diese Ostvölker da, ne, die können ja nichts. Das sind ja Agrarstaaten, alles. Ich finde das eigentlich ganz schön, dass die uns jetzt auch mal so ein bisschen die Flötentöne beibringen. Ja. Tatsächlich. Und ich nutze die Gelegenheit kurz, um darauf hinzuweisen, dass ich zweimal mit Thomas Wiebold gesprochen habe. Die Links zu diesen Sendungen gibt's in den Shownotes. Ich habe auch eine gute Nachricht aus Russland mitgebracht. Russische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, geklaute Fritten schmecken besser.
Aha.
Der Versuchsaufbau war so, dass 120 ProbandInnen identische Portionen Fritten gekriegt haben, aber unter unterschiedlichen Bedingungen. Und zwar vier unterschiedliche Bedingungen. Einmal rechtmäßig, also selbst gekaufte Portion Fritten. Dann eine geschenkte Portion Fritten. Geklaute Fritten mit geringem Risiko erwischt zu werden. Also Fritten-Eigentümer war gerade aufs Klo oder so. Und geklaute Fritten mit hohem Risiko erwischt zu werden. Fritten-Eigentümer hat halt nur mal zur Seite weggeguckt. Stellt sich raus, je höher das Risiko ist, erwischt zu werden, desto besser schmecken die Fritten. Und zwar fast 40% besser, als wenn man sich die Fritten selber gekauft hätte.
Geil. Ja.
Die Erklärung ist, je stärker eine Handlung, und das scheint grundsätzlich zu gelten, je stärker eine Handlung als Normverletzung wahrgenommen wird, desto intensiver das Erlebnis. Oder anders, je stärker deine miesen Gefühle, desto intensiver deine sensorische Wahrnehmung. Mhm. Kennt man auch als Forbidden Fruit-Effekt, ne? Drück nicht auf diesen Knopf, niemals, drück niemals auf diesen Knopf. Jetzt könnte man daraus ableiten, klaut mehr Essen. Aber ich bin ein bisschen unsicher, ob das langfristig eine sinnvolle Strategie sein könnte.
Kannst du noch den Unterschied zwischen geschenkt und selbst gekauft? Gibt es da einen Unterschied?
Nicht groß genug.
Okay. Nicht
also den habe ich tatsächlich. Ich habe das nur aus dem Abstract popeln können, weil mal wieder die Studie selbst hinter einer Paywall war im Journal.
Ja, schauen wir mal ins Inland. Und zwar geht es um Palantir. Und das ist eine halb gute Nachricht, würde ich sagen. Und zwar hat die Tagesschau gemeldet, das Bundesamt für Verfassungsschutz hat nach Informationen von WDR, NDR und SZ eine europäische Datenanalyse-Software eingekauft. Das Produkt gilt als Alternative zu Produkten der umstrittenen US-Firma Palantir. So. Und da sage ich, das ist schon mal gut. Also europäische Alternativen sind prinzipiell gut, vor allem wenn es um Palantir geht. Da hat ja Palantir kürzlich erst dieses sogenannte Palantir-Manifest veröffentlicht, was viral ging. Das ist so ein Stück Text vom Palantir-Chef Alex Karp auf X natürlich veröffentlicht, wo sonst 22 Thesen, die der Typ über sich, sein Unternehmen, Silicon Valley generell, aber auch die Demokratie und Krieg und Frieden und KI-Waffen, also so ein Riesending. Vor allem war da drin, fand ich, sehr stark so dieses Motiv, wir gegen die, also wir, die USA, das Silicon Valley gegen irgendwelche Gegner und Feinde. Und was man darin sehr gut gesehen hat, war diese alte Erzählung der Überlegenheit der USA über andere Kulturen. Mhm. Und natürlich auch ein Angriff auf Pluralismus und natürlich auch ne, also fand ich sehr stark, kauft Palantir. So, ja. Also, weil er so, ja, schädliche Kulturen sind da und Silicon Valley, das muss dazu beitragen, dass wir uns verteidigen können. Und Palantir kann natürlich helfen. Das fand ich Punkt 17 ganz schön, wo er sagt, Silicon Valley muss eine Rolle dabei spielen, Gewaltverbrechen anzugehen. Mhm. Ja, und
das
dabei
sind so
könnte
Allmachtsfantasien,
man.
Ja. Alleine das sollte Grund genug dafür sein, dass der Rest der Menschheit sagt, nee, Moment mal, Silicon Valley ist ein Problem. Möglicherweise sind die Produkte aus dem Silicon Valley ein Problem. Möglicherweise sollten wir tatsächlich auch mal in der Breite und nicht nur in irgendwelchen komischen, kritischen Nischen darüber diskutieren, ob wir auf diese Weise leben wollen, wie wir gerade leben, eben mit den Produkten aus Silicon Valley. Ist natürlich, argumentiere ich gerade gegen unsere eigenen Interessen, weil wir leben davon. Und zwar unmittelbar, dadurch, dass wir Podcasts machen und das so verbreitet werden kann und sowas. Aber vielleicht ist das das falsche Leben, was wir als Menschheit hier gerade leben.
Ja, das ist jetzt eine sehr große philosophische Frage. Erinnert auch ein bisschen an Adorno.
Das ist doch dieser Idiot, wie ich neulich in so einem Podcast gehört habe.
Echt?
Ja, da war so ein Honk, der meinte, ey, weißt du, ich habe mich die letzte Woche damit beschäftigt, Adorno zu lesen. Ich sag dir eins, der Typ ist ein Idiot. Wo ich auch dachte, du hast in einer Woche hast du Adorno durch. Respekt.
Naja, jedenfalls versuchen sie ja global PolitikerInnen genau mit solchen Parolen Angst zu machen. Also Palantir jetzt beschwören äußere, aber auch innere Feinde, die man halt um jeden Preis immer kontrollieren und überwachen muss. Mhm. Also da kann man ja gar nicht quasi anders quasi als das. Und da hat es dann halt manchmal Kollateralschäden. Und da hat die Webseite 404, also 404, das ist so ein Mediennetzwerk, das ganz viel eben beobachtet, was passiert im Silicon Valley eigentlich gerade, hat aufgedeckt, dass die Nutzung von Palantir-Systemen durch die Einwanderungs- und Zollbehörde der USA, die sind diese ICE, die auch gerne mal Menschen abknallen, zur Folge hat, dass die Beamten der Behörde auf ihren iPhones direkt jederzeit eine Liste von 20 Millionen Menschen abrufen können mit Informationen über diese Menschen, wo die wohnen, wie die heißen und so weiter und so fort. Und das war ganz interessant, weil eigentlich beantwortet eben dieses Department of Homeland Security keine Fragen rund um das, was ICE so macht oder wie Palantir eingesetzt wird dabei, wenn eben Leute wieder von zu Hause abgeholt und deportiert werden. Aber es gab eine Border Security Expo letzte Woche in Phoenix, Arizona.
Das klingt nicht gut.
Wo aber immerhin die Leute sehr gesprächig waren. Und 404 hat dann halt mit denen gesprochen und hat dann rausgefunden, ja, okay, also tatsächlich ist die Datensammelei, die da gemacht wird und auch die Zugriff, also oder wer darauf Zugriff hat, ist viel, viel krasser noch, als wir uns das bisher so gedacht haben. So, und diese Datensammelmaschine, also ne, eine Liste von 20 Millionen Menschen in den USA hat die ja immerhin erstellt, damit ICE, die ja auch an sich einfach eine völlig eskalierte Behörde sind, ja, dass die noch besser Menschen drangsalieren kann. Und das ist genau der Punkt, wo ich ansetze, wenn ich sage, auch bei einer europäischen Alternative sollten wir eine Frage stellen, die ich von einer sehr klugen Frau namens Marie Kreil gelernt habe. Was würde eine autoritäre, faschistische oder sonst wie furchtbare Regierung mit diesen Daten machen können? Um gegen KritikerInnen und sogenannte Feinde vorzugehen. Ja. Also bei aller Freude, dass immerhin der Verfassungsschutz so schlau ist zu sagen, nee, also Palantir, das ist uns zu riskant, ja, während ja andere Bundesländer oder Bundesländer teilweise noch überlegen. Also das ist schon gut, das ist ein erster wichtiger Schritt. Aber wenn wir jetzt sozusagen ein französisches Palantir anschaffen, was dann auch eine Liste von 20 Millionen BundesbürgerInnen erstellen könnte, und diese Liste ginge dann an eine mögliche AfD oder AfD-Union oder irgendwie, also Leute, die gern Feindeslisten erstellen, was wir ja jetzt dieses Jahr gelernt haben, auch die CDU ganz gerne mal macht. Oder die einfach sehr große Fantasien haben, was Kontrolle angeht, dass man dann genau diese Frage einfach auch stellen sollte. Möchte ich, dass eine zukünftige autoritäre, faschistische Regierung, so wie Orban, so wie Erdogan, so wie Trump, gegen Kritik, gegen Minderheiten, teilweise sogar gegen die Verfassungsorgane vorgehen kann mit solchen Daten. Möchte ich, dass so eine Regierung so eine Technologie hat? Das ist die Frage. Und es gibt nicht viele, die diese Woche diese Frage gestellt haben. Also es gibt viele, die verbreitet haben, oh ja, yeah, europäische Alternative, kein Palantir, yeah. Aber Konstantin von Nords von den Grünen ist stabil und er sagt, es geht auch hier um Grundrechte. Also das muss intensiv geprüft werden, fordert er. Und er sagt, das Bundesinnenministerium hat das bisher, obwohl man schon monatelang darüber diskutiert, einfach verpasst. Und das wundert mich jetzt wiederum nicht. Alexander Dobrindt von der CDU kann ich mir vorstellen, dass ihm nicht so wichtig ist, was für Transparenzpflichten es geben muss und dass eben dann auch klar ist, okay, wie wird das begrenzt, diese Datensammelei? Weil das ist es, was es letztendlich auch ist. Also es geht auch hier darum, Daten zu sammeln, um möglichst schnell auswerten zu können und zwischen verschiedenen Behörden teilen zu können. Ja,
was du sagst,
also Augen auf.
Was du sagst, gerne Feindeslisten schreiben und solche Sachen. Das Problem, also es geht nicht nur, also ja, eins der Probleme oder das vermutlich größte Problem sogar ist tatsächlich der Autoritarismus, der dahinter steckt. Und wenn es dann extrem autoritaristisch wird, also extremistisch wird, wird es zu einem Problem für alle, die in diesen Listen stehen. Ich finde aber, man muss da viel, viel früher ansetzen. Und zwar nicht bei Feindeslisten, nicht bei sowas, sondern bei Listen insgesamt. Ja. Es gibt ein wunderschönes Beispiel dafür, wie schädlich Listen sein können, die auch gut gemeint möglicherweise waren. Und zwar haben die Niederländer die Religionszugehörigkeit in Listen geführt. Was dazu geführt hat, dass als die Deutschen in die Niederlande einmarschiert sind in den 1940er Jahren, sie unmittelbaren Zugriff auf alle Juden hatten. Die mussten nur in der Liste nachgucken, wer ist das? Die ziehen wir raus und ab und haben sie deportiert. Mhm. Das heißt, diese Listenschreiberei, die muss schon viel früher kritisiert werden. Und zwar an dem Punkt, wo man sich jeweils fragt oder wo man jeweils fragen sollte, was geht dich das an? Warum musst du das wissen? Warum musst du wissen, welche Religionszugehörigkeit ich habe? In Deutschland ist klar, damit du Kirchensteuer bezahlst. Aber auch da kannst du dich ja im Zweifelsfall rausnehmen. Also all diese Sachen. Warum musst du wissen, ob ich ein Mann oder eine Frau bin? Warum muss das da stehen?
Also ich, oder halt, wie es ja auch jetzt geplant war, ein Register darüber, wer das Geschlecht geändert hat.
Ja, zum Beispiel. Also das sind lauter so Sachen, wo man sich fragen sollte, wozu ist das? Wozu? Wozu dient das? Wozu ist das nötig? Ist das zwingend notwendig, um die Gesellschaft zu organisieren? Und ich glaube, die Antwort Nein kommt viel, viel früher als da, wo die Datensammlung solcher Systeme wie Palantir ansetzt. Von der Auswertung mal ganz zu schweigen. Es gab übrigens diese Woche, fiel mir ein, wo du darüber sprachst, was diese Woche oder letzte, siehst du, Netzpolitik.org hat gemeldet, dass Europol eine mutmaßlich illegale Datenanalyse-Plattform betreibt. Mhm.
Das war letzte Woche schon. Letzte Woche. Ich hatte überlegt, das mit in die Wochendämmerung zu nehmen.
Also es passiert halt alles schon. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es irgendwie hier sicherer geworden ist dadurch. Es sei denn, die Sicherheitspolitiker können das irgendwie mal belegen, dass es sicherer geworden ist. Ist natürlich schwer, weil there's no glory in prevention. Wir kennen das. Ich habe noch ein Thema aus der Wissenschaft mitgebracht. Und zwar hast du mit Sicherheit mitgekriegt, letztes Jahr gab es eine Metastudie über 51 andere Studien. Autoren waren Wang und Fan. Und diese Studie hatte gesagt, dass ChatGPT einen positiven Effekt auf Studierende haben würde. Und zwar sowohl auf die Lernleistung, die Lernwahrnehmung und Higher Order Thinking, also das höhere Denken, das Denken in ausgefeilteren Strukturen sozusagen. Das Ding ist ein paar hundertmal zitiert worden in anderen Studien. Und ist jetzt zurückgezogen worden von Springer Nature. Das ist eine Fachpublikation, ein wissenschaftliches Journal, die das ursprünglich auch veröffentlicht hatten. Die Begründung ist, es sind in dieser Metastudie Studien von sehr schlechter Qualität zusammengefasst worden. Es sind Ergebnisse aus Studien vermischt worden, die aufgrund sehr unterschiedlicher Methoden, Populationen und Stichproben einfach nicht genau miteinander verglichen werden können. Und außerdem haben sie geschrieben, ist auch der Zeitpunkt der Veröffentlichung fragwürdig. Die Arbeit, die ist erschienen 2,5 Jahre nach der Veröffentlichung von ChatGPT durch OpenAI. Das gibt's erst seit November 2022, darf man nie vergessen. Das ist ein sehr junges Ding. Und der Typ, der die Rücknahme ausgelöst hat, sagt, es ist nicht plausibel, übersetzt aus dem Englischen, es ist nicht plausibel, dass in dieser Zeit Dutzende hochwertige Studien zu ChatGPT und der Lernleistung durchgeführt, begutachtet und veröffentlicht worden sein könnten.
Ja, sehr gut.
Und das Ding ist nicht nur in ein paar hundert anderen wissenschaftlichen Publikationen zitiert worden, sondern in noch mehr hunderten von anderen Publikationen, Zeitung, Zeitschrift, you name it, und hat eine riesige Runde. Darum kann es sehr gut sein, dass jeder und jede, der und die hier gerade zuhört, das Ding irgendwo wahrgenommen hat. Das hat wirklich eine riesige Runde durch die sozialen Medien gedreht und wird seit Veröffentlichung im Grunde immer wieder gerne als, ja, letztgültiger Beweis dafür hergenommen, dass künstliche Intelligenz im Lehrbetrieb nicht nur kein Problem ist, sondern sogar nützlich ist. Das ist aber nicht der Fall.
Spannend. Ich dachte, du sagst gleich, das ist in Wahrheit von der KI geschrieben worden.
Müsste man jetzt mal gucken, wer also zumindest Wang und Fan, also die beiden Autoren, haben bisher, schreibt Springer Nature jedenfalls, noch nicht auf schriftliche Anfragen geantwortet. Das könnte durchaus sein.
Oh Mann. Kommen wir zu Shamjavs Blick über den Tellerrand und diesmal gar nicht so weit. Wir gucken mit ihr nämlich nach Polen. Und in Polen wurde am Wochenende das erste gleichgeschlechtliche Paar miteinander verheiratet. Hm. Das ist eine Nachricht. Und warum das so ja, tatsächlich wichtig ist, erzählt uns jetzt die Scham.
Ja, das, was da gerade in Polen passiert, das ist tatsächlich ein Stück Geschichte. Denn Polen hat gerade etwas gemacht, was vor ein paar Jahren noch ziemlich undenkbar gewirkt hätte. Ja, zum ersten Mal eben ganz offiziell eine gleichgeschlechtliche Ehe anerkannt. Das Land ist ja auch eines der letzten Länder in Europa, in denen es bislang keine gleichgeschlechtlichen Ehen oder eingetragene Partnerschaften gibt. Ähnlich ist die Lage aber auch in Bulgarien, in Rumänien, in der Slowakei. Es ist also nicht nur ein polnisches Problem. Es geht ganz konkret bei diesem Fall geht es um ein polnisches Paar, das 2018 in Berlin geheiratet hat. Und dann wollten sie eben zurück nach Polen, wollten sich dort wieder niederlassen. Und dann haben ihnen die Behörden gesagt, nee, guck doch mal auf die polnische Verfassung. Die polnische Verfassung, die denkt nämlich, dass die Heirat eine Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau ist. Und deswegen können wir eure Ehe, die ihr in Berlin abgeschlossen habt, hier nicht anerkennen und verweigern eben die Anerkennung. Jetzt ist aber genau diese Ehe gestern in Warschau registriert worden und das ist ein sehr, sehr großer Gewinn, dem man auch tatsächlich europäischen Gerichten und dem Oberverwaltungsgericht in Polen zu verdanken hat. Letzten November hatten eben europäische Gerichte beschlossen, zusammen dann ein paar Monate später mit dem Oberverwaltungsgericht in Polen im März, dass die dann entschieden haben, dass Polen eben solche Ehen anerkennen muss, wenn sie in einem anderen EU-Land geschlossen wurden. Das klingt erstmal alles sehr, sehr technisch, aber das ist riesig für viele queere Paare in Polen. Denn bisher waren viele rechtlich quasi unsichtbar. Fragen wie auch Erbe- oder Krankenhausentscheidungen oder auch Aufenthaltsrechte. Die wurden dadurch durch diese unklare rechtliche Lage beziehungsweise durch diese unsichtbare rechtliche Lage sehr oft verkompliziert oder schlicht verweigert. Und man darf auch nicht vergessen, ja, wir reden über das Polen, wo wir diese sogenannten LGBT-freien Zonen gelesen hatten, ja. Also man darf nicht vergessen, aus welchem politischen Klima eben Polen kommt. Noch vor wenigen Jahren gab es halt, wie gesagt, diese Zonen, also Gemeinden und Regionen, die sich eben ganz offiziell und sehr, sehr sichtbar gegen diese sogenannte LGBT-Ideologie, so wie sie es genannt haben, positioniert haben. Zeitweise sogar hat das mehr als ein Drittel des Landes betroffen. Und dann eben kam 2023 Donald Tusk. Donald Tusk hatte im Wahlkampf deutlich liberalere Reformen versprochen als eben sozusagen die GegenüberkandidatInnen. Und jetzt ist er halt eben seit 2023 im Amt. Und vor zwei Wochen gab es auch schon die erste LGBTQ-Demo gegen seine Mitte-Links-Koalition. Denn ja, die Leute sind einfach sauer auf ihn. Wie gesagt, er hat damals richtig viele große Sachen versprochen. Es war von Ehe für alle die Rede oder zumindest einer eingetragenen Lebenspartnerschaft oder sogar, es war sogar die Rede von Kindesadoptionen für gleichgeschlechtliche Paare. Aber ja, bisher ist nichts passiert. Und naja, die Meinung in dem Land, die verändert sich jetzt auch ein bisschen eher langsam, würde ich mal sagen. Also man kann es negativ oder positiv sehen. Es gab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts letztes Jahr von Ipsos. Die sagt halt eben, nur 31% der PolInnen, die waren eben für die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe. Aber, und das ist jetzt die positive Nachricht, 62% der Befragten haben gesagt, ja, wir sind dann schon doch für eine Form der rechtlichen Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Und das ist ja schon mal etwas. Ja, bisher ist es noch unklar, ob sich jetzt diese Gerichtsentscheidung auf alle auswirkt, also auf alle Ehen, die eben im Ausland, im EU-Ausland geschlossen worden sind, oder ob es sich nur auf solche Paare auswirkt, bei denen die Ehepartner eben für eine längere Zeit in einem anderen EU-Land gelebt haben. Das ist jetzt noch unklar. Aber was klar ist, ist, dass diese Gerichtsentscheidung tatsächlich bis zu 40.000 Menschen betreffen kann. Ja, also NGOs, die schätzen, dass bis zu 40.000 polnische StaatsbürgerInnen im Ausland gleichgeschlechtliche Ehen geschlossen haben und die dann natürlich jetzt auch das Recht darauf haben, dass ihre Ehen auch in Polen anerkannt werden. LGBTQ-Verbände, die sprechen von gestern auf jeden Fall von einem historischen Schritt und ein Wendepunkt in diesem sehr traditionellen, sehr katholischen Land.
Donald Tusk ist übrigens Schams Strafe dafür, dass wir Donaldisten immer Donald Duck sagen.
Okay, ich weiß nicht, hast du noch eine Nachricht, bevor wir zur guten Nachricht kommen? Gut, dann kommen wir. Eigentlich habe ich zwei gute Nachrichten. Beide drehen sich um die, wie ich sie nenne, Plastokalypse, also diese große Plastikkrise, die wir haben. Und beides sind Innovationen aus Europa, die erste sogar aus Deutschland. Und zwar fördert das Bundesumweltministerium.
Wer? Katrin, wer? Wer?
Das Hallo.
Ach, endlich bin ich mal nicht der Pflaumen-August hier.
Das Bundesumweltministerium fördert sie, und am Mittwoch wurde sie eröffnet, die weltweit erste Industrieanlage für eine naturbasierte Kunststoffalternative in Hamburg. Das BMUK, also Umwelt und Klima, das ist ja inzwischen auch dort angesiedelt, nicht mehr wie unter Robert Habeck bei der Wirtschaft, fördert das Ganze mit 5 Millionen Euro. Die heißen Traceless Materials, und diese Plastikalternative, die sie herstellen, wird aus pflanzlichen Rohstoffen, die aus der Agrarindustrie kommen, hergstellt, ist kompostierbar und kann tatsächlich konventionell hergestellten Kunststoff ersetzen. Mhm. Im Fokus steht bei denen aktuell die Gastronomie, also tatsächlich sowas wie Gabeln, Becher, vielleicht kommen auch Strohhalme wieder, mal gucken. Ja, weil Papierstrohhalme ja schon manchmal ein bisschen anstrengend sind. Auf jeden Fall fand ich das sehr, sehr schön. Und das andere ist der Earth Prize 2026. Der geht an Aira Satish, eine irische Forscherin, die gerade mal 18 Jahre alt ist und die sich mit ihren 18 Jahren gedacht hat, ich versuche mal eines der größten Umweltprobleme unserer Zeit zu lösen. Eines der größten Umweltprobleme unserer Zeit ist Mikroplastik.
Ich dachte, Mikroplastik. Der Mensch. Ja, gut, ja.
Ja, letztendlich, wenn man es ganz zurückverfolgt bis zu seinen Wurzeln,
darum habe ich eine Möglichkeit gefunden, alle Menschen gleichzeitig.
Ja, weil sie ist irische Studentin und keine KI. Ja. Und hat jetzt auch sehr viel Fördergeld bekommen und will mit ihrem Preisgeld eine Erfindung weiterentwickeln, wo es eben auch darum geht, wie man eine Alternative, also wie man biologisch abbaubare Kunststoffe so robust machen kann. Das ist ja oft noch ein Problem, dass sie auch den Alltag überstehen.
Ja, eben.
Also ich selber benutze sehr gerne für Maya, für unsere Hunderunden, kompostierbare Hundekotbeutel, lasse die aber niemals im Regen liegen zum Beispiel, weil ich weiß, danach kann ich sie nicht mehr benutzen. Und genau darum geht es eben bei der Forschung von ihr, und dass sie eben versucht, dieses Kompostierbare, was ja auch hier in Deutschland bei Traceless Materials im Vordergrund steht, auch ein bisschen robuster zu machen. Also pflanzliche Stoffe ähnlich robust zu machen wie echtes Plastik. Und ich möchte dieses Verfahren jetzt nicht hier wiedergeben, weil ich es eh nicht ganz verstehe. Also sie arbeitet da mit irgendwelchen Enzymen und irgendwelchen also das kann man sich alles durchlesen. Bei Euronews steht das nochmal ein bisschen genauer aufgeschrieben, aber fand ich beide sehr, sehr gut. Weil ich weiß gar nicht mehr, wo das jetzt war, aber es war gerade diese Woche, dass irgendwo die Zahl auftauchte, dass wir aktuell so viel Plastik wie noch nie produzieren. Also aus Erdöl vor allem. Und das macht einen ja immer so ein bisschen hilflos und ohnmächtig, um zu sehen, dass es aber schon Lösungen gibt und dass das auch kein ewiges Schicksal sein muss mit dem vielen Plastik überall. Das fand ich eine sehr, sehr schöne Nachricht diese Woche. Ja, und damit komme ich zu meiner Beichte.
Oh. Vergib mir, Herr.
Denn ich habe.
Du warst unkeusch.
Ich habe was verbaselt und verpeilt. Eigentlich hatten wir für den heutigen Freitag, für den 15. Mai, geplant, dass wir ein Interview aufnehmen und dann ganz entspannt unseren Urlaub nach Hause fahren können. Jetzt ist alles anders und ich sitze schon wieder in Deutschland und du auch. Und wir nehmen eine ganz normale Sendung auf. Aber wem ich vergessen habe, das zu sagen, ist unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker. Und deswegen schieben wir alle Limericks zu dem Thema von der letzten Woche in die nächste Woche.
Och.
Darmwinde hatten wir sowieso neulich erst als Limerick-Thema. Deswegen ist es auch nicht so schlimm.
Na gut.
Und damit kommen wir auch schon zum Börsenticker. Montag.
Ruhiger Wochenauftakt an der Börse.
Dienstag.
DAX fällt unter 24.000er Marke.
Mittwoch.
Gute Stimmung vor dem Feiertag.
Donnerstag. Und Freitag.
Katerstimmung nach Himmelfahrtsrallye.
Echt so schlimm? Hm. Und damit kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Ismahan Asaytuni. Hallo Ismahan.
Hallo Kada.
Was konntest du denn in den vergangenen Stunden noch finden, was du gerne korrigieren würdest oder einfach ergänzen, weil es ganz spannend ist?
Ich würde mal mit Pfingsten anfangen. Ich habe das Gefühl, Holger hat sich vielleicht auch nur kurz versprochen, also an zwei Stellen, und hatte da Pfingsten mit Himmelfahrt verwechselt. Pfingsten ist nämlich nicht 40 Tage nach Ostern, sondern 50 Tage. Und was das Thema Gründungstag beziehungsweise ideelle Geburt der Kirche betrifft, so da bin ich so ein bisschen auf eine theologische Diskussion gestoßen, von der ich auch selbst vorher noch nichts wusste. Also anscheinend gibt es auch so eine kleine Diskussion darüber, ob denn jetzt Pfingsten oder Himmelfahrt oder sogar Ostern, da gibt es auch einige Stimmen irgendwie, die halt Ostern als die Geburt der Kirche sehen. Also den größten Konsens habe ich jetzt eher bei Pfingsten als ideelle Geburt der Kirche gesehen. Und die Erklärung ist halt so ein bisschen, dass die christliche Mission erst dadurch weiterverbreitet wurde, dass der Heilige Geist an Pfingsten ja eben wieder auf der Erde erschienen ist und in diesen 10 Tagen zwischen Himmelfahrt und Pfingsten die Leute eher so ein bisschen lost waren, weil Jesus halt weg war, in den Himmel gefahren ist.
Ja.
Ja. Und ich hätte auch noch einen kleinen Funfact zum Thema Ölberg. In Wuppertal gibt es nämlich auch einen Ölberg. Der hat seinen Namen nicht daher, dass dort so viele Olivenbäume irgendwie oder irgendeine andere Pflanze, die aus der man Öl erzeugen kann, wächst, sondern es ist halt eher so eine Wohngegend, die früher mal ein Arbeiterviertel war, das bis 1920 vom öffentlichen Stromnetz der Stadt halt so ein bisschen abgekapselt war und deshalb wurden die Wohnungen dort bis 1920 nur mit Öl- und Petroleumlampen beleuchtet und ja, waren eben nicht an das Stromnetz angeschlossen. Und das ist übrigens eine sehr, sehr süße Gegend mit so ganz vielen schönen Gründerzeitbauten und netten, süßen Cafés. Ist halt jetzt auch so ein bisschen gentrifizierter. Kann ich also nur als Ausflugsort empfehlen. Den Wuppertaler Ölberg.
Super, dankeschön.
Bitteschön. Und dann hätte ich noch so eine, eher so einen Haken zu den Ehen in Polen, zu den gleichgeschlechtlichen Ehen in Polen. Da gibt es halt noch einige rechtliche Unklarheiten, die da jetzt in der nächsten Zeit auf queere Paare in Polen halt zukommen könnten, die eben ihre Ehen jetzt in Polen anerkennen lassen wollen, die außerhalb Polens, aber innerhalb der EU geschlossen wurden. Und zwar ist noch nicht ganz klar, ob das Urteil auch wirklich für alle gilt, die im EU-Ausland geheiratet haben, oder ob das nur für Paare gilt, die dort auch gelebt haben. Und ja, dann gibt es noch ganz viel bürokratischen Aufwand, weil die Standesamtsregister noch irgendwie geregelt werden müssen und es darf überhaupt gar keine Regularien überhaupt gibt. Und dann hätte ich eine weitere Ergänzung. Diesmal ist die aber komplett positiv. Und zwar habe ich auf der Website von Traceless, von dem deutschen Startup, das eben eine sehr nachhaltige Plastikalternative produziert, gesehen, dass sie nicht nur Produkte für die Gastro herstellen, sondern auch schon Verpackungen für den Online-Versand und ja, alles Mögliche an Verpackungen für allen möglichen Handel.
Cool. Ja, hatte ich auch noch mal geguckt, dann im Supermarkt zum Beispiel auch, ne, wenn so Gemüse abgepackt ist oder sowas, das ist ja auch total cool, ja.
Ja, voll. Und zu Ira Satish habe ich auch noch was. Also da finde ich das so ein bisschen lustig. Ich glaube, da haben halt auch so deutschsprachige Medienoutlets einfach das englische Student in Studentin halt so übersetzt. Sie ist aber noch Abiturientin. Sie macht ihr Leaving Certificate, was ich noch krasser finde. Also einfach mal Abi-Stress haben und nebenbei auch noch so eine krasse Idee, um irgendwie die Welt zu retten. Und damit ist sie aber nur Europasiegerin des Earth Prizes. Da gibt es eben eine Aufteilung in, also jetzt gerade ist noch die Stufe für die regionalen GewinnerInnen. Und die nächste Stufe beginnt ab dem 18. Mai. Da ist dann halt der Global Earth Prize. Und sie tritt mit Echo Purge auch für auch beim Global Earth Prize an. Und da gibt es aber auch noch weitere sehr junge Menschen mit super tollen Ideen. Und da lohnt es sich auch auf jeden Fall mal reinzuschauen. Da habe ich auch was verlinkt, wo man sich diese jungen Menschen einfach mal anschauen kann und die Ideen, mit denen sie bei dem Preis antreten. Besonders spannend fand ich da auch ein palästinensisches Geschwisterpaar aus dem Gazastreifen, Tala Musa und Farah. Und die haben den Preis für den Mittleren Osten gewonnen mit ihrer Idee Build Hope. Und das soll eine Methode sein, mit der Kriegsschutt zu wiederverwendbaren Ziegeln verarbeitet werden soll. Die beiden Schwestern haben eben auch ihre Familie bei dem Krieg verloren und dabei auch ihr Zuhause. Und mussten seither 5-mal umziehen und leben aktuell in einem Zelt. Und ja, haben trotz dieser schlimmen Lage so eine tolle Idee entwickelt zusammen. Da lohnt es sich auch auf jeden Fall mal reinzuschauen, wer da so antritt.
Ja, cool. Das klingt gut. Das ist doch was, was man sich fürs Wochenende mal vornehmen kann.
Absolut. Und ab Montag kann man dann auch abstimmen.
Mhm. Sehr gut. Ja, vielen, vielen Dank für diese schöne Ergänzung. Die macht gleich gute Laune.
Absolut. Ja, waren irgendwie mehr positive Dinge bei als negative.
Das ist doch auch mal gut. Dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende.
Dankeschön, das wünsche ich dir auch.
Und da sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung. Wie immer geht es am Ende vor allem darum, euch darauf aufmerksam zu machen, dass wir ein HörerInnen-finanzierter Podcast sind. Das bedeutet, ohne euch läuft hier gar nichts. Und wenn ihr wollt, dass hier was läuft, dann freuen wir uns über jede noch so kleine, aber gerne auch größere Unterstützung, die ihr direkt aufs Konto überweisen könnt oder indem ihr ein Abo bei Apple abschließt oder aber auch, indem ihr Mitglied bei Steady werdet. Und falls ihr dort bei den Ultras oder im Fanclub Mitglied werdet, dann lesen wir am Ende jeder Sendung sogar eure Namen vor. Und das kommt jetzt.
Dünns 1.
Silvio, der jetzt mit Jasmin hört und darum zu den Ultras wechselt.
Ah, eigentlich hätte ich das schreien sollen, mache ich aber nicht, weil ich in Köln im Hotel sitze. Eine ganz normale Reaktion auf die Weltlage.
Martin Afanasiev.
Guido Baulich.
Jan Beilicke.
Marc Bremer.
Holgi empfiehlt öffentlich-rechtliche Premium-Dokumentationen. Diesen Monat Tschernobyl 86 in der ARD-Mediathek. Christoph kann derweil die neue Staffel Scrubs nicht empfehlen, da sie nur bei diesem unsäglichen Streaming-Anbieter mit der Maus läuft.
Der ME-CFS Awareness Day wurde am 12. Mai gefeiert, um das Bewusstsein für myalgische Enzephalomyelitis, chronisches Fatigue-Syndrom, ME-CFS zu schärfen und auf die Herausforderungen der 600.000 Betroffenen in Deutschland aufmerksam zu machen.
Und das ist nur die Zahl ohne Dunkelziffer. Oliver Delpy's Sidepiece.
Der Dösewicht hätte gerne von der Wochendämmerung den nächsten ETF-Tipp. In welchen Fonds soll er investieren?
Diese Woche?
Gemüsefonds.
Sehr gut. Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Doppeldecker Fahrrad.
Claude Fankhauser.
Olaf, der oft gefragt wird, ob er der haarlose Typ auf dem Wochendämmerungshoodie ist. Und Fiete, der daraufhin auf dem Hoodie vermisst wird.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Der Jan.
Antje Kästner.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Jessica Kogoi.
Sabine Köhnlein.
Sabine Lorenz.
Müsli Müsli Miam Miam Miam.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Tobias Salin.
Jörg Schäckis für noch mehr Flausch.
Maximilian Schiffers.
Simone Stolz.
So dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Markus ist seit langem wieder ein Wochenende in Berlin und sehr irritiert angekommen. Was für Vollpfosten stehen denn bei Dessau mit Wirma und Deutschlandfahnen auf den Autobahnüberführungen? Ja, die stehen nicht nur da. Sowas habe ich auch gesehen, als ich von Mannheim nach Köln gefahren bin gestern. Hey. Schon irgendwelche Deutschlandfahnen schwenkende Honks auf der Brücke.
Oh je. Weiß ich. Wird bestimmt helfen. Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Familie Werzel.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Kein weiterer Text.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Biele und Alice.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Im Herzen der Bauer hat Schmerzen, sagt Auer.
Halbglatze aus Spandau.
Und Matze aus Spandau.
Und so weiter und so weiter und so weiter. Avis der Left Wing Commander.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Ben.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Jerome Bochmann.
Christian Bogen.
Memo an mich selbst. Bitte geistreiches Bonbon für die Wochendämmerung ausdenken.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Es ist Herbst.
Nüsse, ist es nicht?
Blätter. Und Kommentarspalten werden braun.
Das ist nicht ja. Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Bucher.
Anka Carstens.
Tim Christan.
Clemens Langhans und Christoph Henninger aufgrund akuter Unkreativität.
Christoph Henninger und Clemens Langhans bleibt dieser Kommentar für die nächsten Wochen geschlossen.
Inspektor Columbo.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernowski.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Die Bären sagen Danke, danke.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice Duchenne.
Cristiano del Tauscho.
Wäre Eierlecken für März eigentlich eine tagesfüllende Aufgabe oder macht er dann noch andere Sachen? Dann bringt einem das ja gar nichts.
Benny Dings da.
So haben sie mit dem Kopf und dem Mund den Fortschritt und so weiter.
Marius E.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Clemens Elskamp.
Roland Erk.
Die ungarische Sprache ist eine utopische Sprache. Es gibt kein grammatisches Geschlecht, weder für Substantive noch für Pronomen.
Lernu Esperanton.
Stan Fakeman.
Heinrich Fischer.
Matthias Flader.
Der Flop.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Fahrradfahren auf Katan, Gali Grüliese.
Sam weiß gar nichts.
Thomas gegen rechts.
Du und ich Hand in Hand gehen wir zum Dönerstand.
Alexandra Glück.
Eine Zellkolonie, die sich für eine gewisse Zeitdauer zusammengefunden hat. Die Einzelheiten teilen sich und sterben ab, angetrieben von einer glühenden Wolke aus elektrischen Impulsen und einem auf prekäre Weise gespeicherten Code aus Kohlenstoffatomen.
Der Gotti.
Jörn, Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Graz.
Daniel Griesel.
So long and thanks for all the fish. Gruß Martin.
Sally, der Pinguin, grüßt alle, die sie kennen.
Der Lux grüßt die Ecke-Mama, Sally, den Pinguin und ihren Papa.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Sebastian Z. grüßt Lisa W. aus O. und dankt ihr für die Empfehlung der Wochendämmerung. Update, sie hat es schon bemerkt, jetzt muss ich mir etwas Neues ausdenken.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Annika H.
Simon Hägler.
Bianca Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Hans Hansen.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Katrin Hauser.
Sabine Haider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst fragt, denkt denn niemand ans Pflanzengießen?
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Nies und Hilke.
Kurt C. Hose.
Katharina Hüll.
Benjamin Hupp.
Anja und Jan aus Bielefeld, nee, in Bielefeld.
Nils Israel.
Der Oberemmengraben ist ein typisch Frittenthaler Bach.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Irgendjemand war da gerade, ne?
Oh.
Irgendjemand hat auf Mastodon ein Bild geschickt, dass er am Oberfrittenbach war. If you put your hand in the crack and you won't get it back, it's a moray.
Annette jeden ersten Sonntag im Monat Digital Independence Day.
Michael Jess.
Tobias Johannes.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Bettina Kairis.
Skandal, die deutsche Bevölkerung isst pro Jahr weniger Kartoffeln als der europäische Durchschnitt.
Kamikaze.
Jasmin Keselermack.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Danny Knedler.
Anna und Hagen, Knowles und Salewski.
Patrick König.
Magali Kreuzfeld.
Jule Kron.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Dem Kubetzki.
Janet Lechner.
Nicht leer.
Dietmar Lesen.
Dennis Lichtentäler.
Eva und Andreas, Liebe als Botschaft.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Heiko Linke.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum.
Isolde Maduschen.
Robert Manik.
Flatulenzen ohne Grenzen, mein Pups will mit euch tanzen.
Nevermind.
Die Mespo, ihr Mist.
Johannes Möller probiert auch mal aus, den Namen zu ändern.
Die Mulle.
Roland Lu Nattig.
Celine Neubig.
Katrin Neumann.
Gung, nicht patriotischer Au-pair aus dem Arzgebirg Miriquiri.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer Norbert.
Bernd Nossen.
Ja, wat denn nu?
Michael Ott.
Axel Philipsenburg.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Nick Praus.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe feiert am eingeklemmten Tag den Internationalen Tag der Familien.
Axel Rasmussen.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rebschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter wieder Henker.
Marc Riese.
Halt dich an deiner Liebe fest, Rio Reiser.
Lilly Rohe.
Sven Rudloff.
Moster Techi wünscht der Tech-Löwen-entführenden Person, dass alle gestohlenen Plüschis dich im Traum verfolgen und nie, nie, nie sagen. Sachdienliche Hinweise bitte an löwenhilfe@tex.guru. Löwe, komm nach Hause.
Jürgen Schäfer.
Steffi und Sebastian essen am Sonntag alleine Schlossburger.
Ralf Schmoder.
Janis Schnitzer.
Dirk Schumann.
Weisheiten der Menschlichkeit Nummer 17. Warum Kinder manchmal überreagieren? Weil das Gefühl größer ist als ihr Wortschatz. Was sie brauchen, ist kein Urteil, sondern ein Herz, das zuhört.
Gilt vielleicht nicht nur für Kinder.
Mhm.
Auf einem Baum ein Kuckuck saß. Simsalabimbambasaladusaladim.
Konses Gibidibi.
Daniela Stark.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günther Stück.
Claudia T. aus D. grüßt diese Woche aus der alten Heimat Koblenz.
Claudia Taschow.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Tim.
Die Jule und der Pascal.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
sind in der Grillsaison angekommen und Priscilla und Gwyneth Mothworth sorgen für hochprozentige Salate und bunte Getränke. Cheers!
Kam ein kleiner Teddybär aus dem Spielzeuglande her und sein Fell war kuschelweich. Alle Kinder riefen gleich: Gieß die Blumen!
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Kennst du das eigentlich oder war das jetzt Promi?
Nö, das habe ich jetzt einfach Promi. Nur vorgelesen.
Okay, weil das, dann ist es ein DDR-Ding.
Mhm. Ah. Das muss nichts heißen. Das kann genauso gut ein Westing sein. Ich erinnere mich an diese ganzen so Kinderreime und so Märchen und alles, das alles aus meinem. Irgendwas muss zwischendurch mich ganz fürchterlich traumatisiert haben. Ich kann mich an praktisch nichts erinnern, was vor meinem 21. Geburtstag passiert ist.
Das ist.
Was jetzt ein bisschen übertrieben war, aber.
Krass. Aber das ist doch dieses: Kam ein kleiner Teddybär aus dem Spielzeuglande her und sein Vater kuschelte, weil ich alle Kinder riefen gleich: Bummi,
gieß die Blumen.
Bummi, 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 Bummi. Ich glaube, das ist der Bummibär und ich glaube, das ist ein DDR-Ding gewesen. Aber na gut.
Wir hatten den Bussibär, vielleicht ist das irgendwie die Westkopie gewesen.
Oder wir hatten, ja, wer da von wem kopiert hat, weiß man ja manchmal nicht. Da waren sie wieder, meine drei Probleme: Vergesslichkeit, Dings und das andere.
Das ist ein verhohnepiepelter Name.
Robert Ferst.
Felix sagt: Vielen herzlichen Dank.
Audra Fischer.
Luisa Weyers.
But why?
Martin Wittmann.
Tobias Wirth.
Stefan Wolf.
Cindy und Timmy Wüst.
Heike und Axel Z aus Z.
Zweitverschwendung, Zeitverwendung.
Stefan Zimmermann.
Und Mieto Balaschk. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank für den Lebensunterhalt.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, dem 15. Mai 2026. Wir danken auch für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.